Es ist so gut zu wissen, dass du in unserer Mitte bist. Es ist keiner wie du, keiner so stark, keiner so liebevoll, keiner so barmherzig. Du bist der einzig wahre Gott und wir beten dich an und wir kommen in deiner Gegenwart, weil wir dich brauchen. Wir können nicht ohne dich leben, wir wollen nicht ohne dich leben. Danke, dass du hier bist mit deiner Kraft. Danke, dass du ein realer Gott bist. Und wir wollen uns jetzt deinem Reden öffnen, auf dich hören. Sprich, Herr, wir sind hier für dich. Amen. Angenommen, Gott würde seinen Heiligen Geist eines Tages aus unserem Leben und aus unserer Gemeinde zurückziehen. Was für einen Unterschied würde es machen? Würden wir es merken? Woran würden wir es erkennen? Woran würden wir es erkennen, dass der Heilige Geist nicht mehr hier ist? Angst, Verunsicherung würde herrschen. Keine Liebe mehr. Viele würden gar nicht mehr kommen, ja? Sonst noch ein Unterschied? Kein Frieden? Keine Lust? Seit Jahren beschäftige ich mich mit diesen Fragen, wer ist der Heilige Geist? Wie wichtig ist der Heilige Geist in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Was ist seine Aufgabe? Wie kann ich ihn mehr in meinem Leben integrieren, ihn besser kennenlernen? Aber unterschwellig war meine Suche nach Antworten als junger Christ von einer gewissen Angst und Unsicherheit geprägt. Ja, man kann den Heiligen Geist mit dem realen Auge nicht sehen, oder? Oder es gibt so viele Meinungen verschiedene Meinungen zum Heiligen Geist. Und es gibt da die Leute, denen ist alles suspekt, wenn es um den Heiligen Geist geht, und die lassen all die wichtigen Stellen über den Heiligen Geist einfach achtlos beiseite. Und es gibt wieder die Anti, die verehren den Heiligen Geist wie einen Star und die geraten so in einem Heiligen Geistfieber, das ja für manche außenstehende Leute sehr befremdend wirken kann. Und irgendwie war ich da zwischen den zwei Fronten sozusagen. Und ja, ich war ziemlich verunsichert. Aber von Anfang an wusste ich, es ist der Heilige Geist, der Sündenerkenntnis schenkt. Nur mit ihm kann ich merken, ja, dass ich Jesus brauche als Retter und Erlöser. Es ist der Heilige Geist, der mir hilft, die Bibel zu verstehen. Es ist der Heilige Geist, der mir hilft, ja, Teil der Gemeinde zu werden. Durch den Heiligen Geist passiert all das. Aber all diese anderen Erfahrungen, die Christen mit dem Heiligen Geist machten, waren für mich ziemlich suspekt. Natürlich auch wegen negativen Erfahrungen und so weiter. Man kann alles erklären. Aber eines Tages machte ich mir so darüber Gedanken, ja, was wäre der Unterschied, wenn der Heilige Geist nicht mehr hier wäre. Und ich muss zugeben, am Anfang meiner Suche hätte ich sagen müssen, ja, kein großer Unterschied. Ja, einiges würde man schon merken, aber nicht wahnsinnig viel. Und das führte mich dazu, zu erkennen, hey, ich bin Christ, ich bin in einer Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Gott, dem Sohn, zu Jesus Christus. Ich kenne sie, ich lebe mit ihnen. Aber die dritte Person, die Dreieinigkeit, Gott, der Heilige Geist, den kenne ich nicht wirklich. Ich habe nicht wirklich eine persönliche Beziehung zu ihm. Und das führte zu einer Entscheidung in meinem Leben. So wie ich Gott, den Vater, kenne und mit ihm lebe und Jesus Christus, so will ich auch mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, eine Beziehung zu haben und ihn besser kennenlernen. Und ich fing an, in der Bibel immer mehr darüber zu lesen, ja, was sie über den Heiligen Geist sagt. Ich las über 20 Bücher zum Heiligen Geist und ich wollte Antworten auf meine Fragen finden. Und heute muss ich sagen, ja, je länger, je mehr erkannte ich und war mir klar, ich kann und will mein Leben nicht ohne den Heiligen Geist führen. Ein Leben ohne den Heiligen Geist, ohne sein Wirken, ohne ihn in meinem Leben einzubeziehen, ist nicht das Leben, das Gott sich für uns vorgestellt hat. Wie würdest du deine Beziehung zum Heiligen Geist beschreiben? Wer ist er für dich? Wir alle tendieren oft dazu, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Oft haben wir Bedenken und lassen uns von Vorurteilen leiten, auch wenn es um den Heiligen Geist geht. Was passiert, wenn es passiert? Aber gleichzeitig machen wir vielleicht die Erfahrung, dass unser Leben manchmal so müde und kraftlos ist, auch als Christen. Wir machen die Erfahrung vielleicht, dass wir die Freude am Glauben nicht mehr so haben, dass wir den Mut, Neues mit Jesus zu wagen, wie weg ist, abhanden gekommen ist. Aber es muss nicht so bleiben. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist versprochen und er hat uns gesagt, wir können aus seiner Kraft leben. Das ist das normale Christenleben. Deshalb wollen wir uns heute fragen, ja, was passiert, wenn der Heilige Geist unser Leben erfüllt? Und wie sieht so ein Leben aus? Und wo können wir besser schauen als dort, wo es erst das erste Mal passiert ist? In der Apostelgeschichte 2, 1 bis 13 lesen wir, wie es das erste Mal war, als die Nachfolger von Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1 heißt es hier, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle, also die Nachfolger von Jesus, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie ein von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömte sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien und aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene, Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Also es waren Leute, die von verschiedenen Regionen kamen, Juden oder die den jüdischen Glauben angenommen haben und die sprachen ganz verschiedene Sprachen. Und es heißt hier weiter, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Die Juden kommen aus aller Welt zusammen, um das Pfingstfest zu feiern. Es war ein Fest der Ernte, ein Erntedankfest, könnte man sagen. Und an diesem Fest erinnerten sich die Juden auch an den ersten Bund Gottes mit seinem Volk. Am Berg Sinai, als Gott herabkam und ihnen die 10 Gebote gab. Und wisst ihr, was damals passiert ist? Donner und Blitz, ein Rauschen. Und der ganze Berg war in Flammen. Und die Menschen wussten, hey, Gott ist zu uns herabgekommen. Gott ist hier bei uns. Die konnten das fast nicht aushalten. Und sagten, lieber spricht Mose zu uns, statt dass Gott so stark zu uns spricht. Die waren einfach überwältigt. Die wussten, Gott ist zu uns gekommen, hat einen Bund mit uns geschlossen. Und dieser Abschnitt wurde an diesem Pfingstfest gelesen. Die Juden wurden an diesem Tag, an diesem ersten Ereignis am Sinai erinnert. Und gleichzeitig waren in Jerusalem auch andere Juden, die 12 Apostel und die anderen Jünger von Jesus, die darauf warteten, dass der Heilige Geist zu ihnen kommt. Und dann lesen wir, wie der Heilige Geist kommt, plötzlich, mit einem Rauschen, mit einem Brausen. Dann sahen sie so etwas wie Flammenzungen und dann sprachen die in fremden Sprachen. Es sieht alles so romantisch aus, oder? Und wir denken, wow, aber stellt euch mal das vor. Plötzlich hier ein Wind in diesem Raum. Man kann sich einander fast nicht mehr verstehen. Und plötzlich siehst du Flammen auf den Kopf von deinem Nachbar. Was würdest du machen? Vielleicht würdest du zum Feuerlöscher greifen. Also wir denken, oh, das ist wow, so romantisch. Aber die waren zutiefst erschrocken. Die wussten, es ging ihnen wenigstens weniger um die Zeichen an sich. Für sie waren die Zeichen klare Beweise der Gegenwart Gottes. Die haben sich erinnert, hey, so wie Gott sich manifestiert hat am Berg Sinai, und die waren enorm erschrocken, so geht's auch uns heute. Und es geht darum, dass Gott mit uns einen neuen Bund schließen will, wie damals. Am Berg Sinai war das Rauschen, das Feuer und das Reden Gottes. Und am Pfingsten das Gleiche. Rauschen, Flammen und das besondere Reden. Und die haben erkannt, Gott ist in unserer Mitte, und die sind so überwältigt von seiner Gegenwart. Für die Jünger war es klar, das, was Jesus uns versprochen hat, den Heiligen Geist zu schicken, mit seinem Heiligen Geist getauft zu werden, ist jetzt passiert. Der Heilige Geist kommt, erfüllt das ganze Haus und auch die Jünger. Die Jünger sind nun getauft mit dem Heiligen Geist, so wie Jesus sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Für sie waren diese Zeichen klare Beweise, Gott, der Heilige Geist, ist zu uns gekommen. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, heißt, Gott hat mein Leben erfüllt. Ich bin mit Gott erfüllt. Im Alten Testament war es so, dass Gott bei den Menschen war. Dann kam Jesus und war Gott mit den Menschen. Und jetzt am Pfingsten passiert etwas, eine Steigerung. Gott in den Menschen. Gott bei uns, Gott mit uns und Gott in uns. Gott kommt in uns wohnen. Wir werden den Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind nie mehr allein. Gott ist immer bei uns. Menschen erfahren Gottes Gegenwart, sie werden von seiner Größe überwältigt, er setzt ihre Herzen in Brand, es entsteht eine neue Dynamik, und die werden so voll von Gott, dass sie nicht schweigen können. Die fangen an, von dem zu erzählen, von den wunderbaren Sachen, die Gott getan hat. Und ich glaube, das ist der Fokus von diesem Abschnitt. Gott befähigt durch seinen Geist normale Menschen wie du und ich, das zu tun, was sie aus eigener Kraft nicht tun könnten. Gott befähigt sie, den Auftrag zu erfüllen und Zeugen von Jesus in dieser Welt zu sein. Die Frage, die dieser Text beantwortet, ist nicht in erster Linie, wie der Heilige Geist kommt, so und dann kommt er, sondern warum kommt er und was passiert, wenn er kommt. Und wir sehen hier den Heiligen Geist als der Heilige Geist der Evangelisation. Es geht nicht in erster Linie um die Feuerflammen und das Brausen und das Reden, sondern es geht in erster Linie um die Ernte. Es war ein Erntedankfest, und es geht um die geistliche Ernte, um die vielen Tausenden, die durch das Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Der Heilige Geist kommt, um uns zu befähigen, Jesus bekannt zu machen. Die fangen an, von den großen Taten zu erzählen, von den Taten Gottes. Und bevor Jesus zum Himmel hinauffuhr, sagte er den Jüngern, hey, ihr werdet in dieser Welt gehen und von mir erzählen, aber zuerst braucht ihr die Kraft des Heiligen Geistes. Und die waren enorm überfordert, die wussten nicht, wie soll das gehen? Wir verstehen gar nicht all die Sprachen, wie soll diesen Auftrag möglich sein? Und jetzt kommt der Heilige Geist und sprengt alle Sprachenbarrieren. Die fangen an, in fremden Sprachen zu sprechen, sodass diese Menschen das verstehen können. Die fremden Sprachen haben hier eine besondere Rolle. Es waren Leute, die aus der ganzen Welt kamen. Und es ging darum, dass sie verstehen können, was die Apostel von Jesus über die Gottestaten, über die Taten Gottes erzählten. Über diesen Bericht aus der Apostelgeschichte ist enorm viel debattiert und geschrieben worden. Und sind ganze Denominationen entstanden und viel Trennung passiert. Einige Christen sind überzeugt, dass Gott heute noch genau so handelt will wie in Apostelgeschichte 2. Andere sagen, nein, das war etwas Einmaliges und das kann sich nicht mehr wiederholen. Wer hat recht? Ist Pfingsten ein unwiederholbares Ereignis? Oder eines, dem Vergleichbare folgen sollen. Und damit verbunden ist auch die Frage, ja, wann kommt der Heilige Geist heute im Leben der Christen? Wann geschieht die Taufe mit dem Heiligen Geist? Wann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wenn es um Stellen in der Bibel geht, wo die relativ schwierig zu interpretieren sind, dann ist es wichtig, den ganzen Zusammenhang der Bibel zu betrachten. Es ist wichtig, ein Prinzip zu verstehen. Die Bibel interpretiert sich selber. Eine Stelle hilft, die andere Stelle zu verstehen. Und wenn es darum geht, diese Fragen zu stellen, ist es wichtig, zu sehen, dass es sieben verschiedene Stellen in der Bibel gibt, wo von diesem Erfülltsein, von dieser Taufe mit dem Heiligen Geist die Rede ist. Und wenn wir sie alle zusammen anschauen, finden wir Hinweise, dass die Geistestaufe sich immer wieder wiederholt hat. Es ist also kein Unikat, sondern ein Prototyp. Es wird nicht immer identisch passieren, aber es passiert immer noch. Und in der Apostelgeschichte finden wir aber zwei Stellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 10 bei der Bekehrung der Heiden im Haus von Cornelius oder bei der Bekehrung der Johannesjünger in Ephesus, wo offenbar das Gleiche passiert wie am Pfingsten. Die werden mit dem Heiligen Geist getauft, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann fangen sie an, in Sprachen zu reden. Und dass diese zwei Bibelstellen wieder vorkommen, ist für manche Christen ein Hinweis darauf, dass beide Phänomene untrennbar zusammengehören. Sozusagen, ja, die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Sprachenrede sind miteinander verbunden, sogar die Sprachenrede sei ein Zeichen, ein Beweis für die Geistestaufe. Aber wenn das so wäre, dann müssen wir uns fragen, ja, wie ist es mit den anderen Stellen? Wir lesen im Kapitel 2, ein paar Verse weiter, von den 3000, die bekehrt wurden und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Warum haben die nicht angefangen, in Sprachen zu reden? Oder die 5000 in Kapitel 4, oder als die Samaritaner mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, ist nicht von der Sprachenrede die Rede. Wir sollen immer den gesamten Zusammenhang der Bibel anschauen und fragen, ja, hier in der Apostelgeschichte haben wir die Erfahrungen der Apostel, so haben sie erfahren. Man kann nicht sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht. Die haben es so erfahren. Und wir sollen uns auch fragen, ja, was sagen auch die lehrhaften Texte in der Bibel, zum Beispiel in den Briefen, was sagt der Paulus zum Beispiel? In 1. Korinther 12 lesen wir, dass alle, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, Geistesgaben empfangen, übernatürliche Sachen, übernatürliche Gaben, die werden befähigt, das zu tun, was sie vorher aus eigener Kraft nicht tun konnten. Aber dort heißt es, dass nicht jeder die gleichen Gaben empfängt. Also, das heißt, es muss nicht sein, dass alle die Sprachenrede empfangen, sondern jeder bekommt eine Gabe oder mehrere Gaben. Aber trotzdem erklärt Paulus in 1. Korinther 12, 13, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Diese Aussage lässt den Schluss zu, dass man sich seiner Geistestaufe auch ohne Sprachenrede sich sicher sein kann. Die Sprachenrede ist eine mögliche Folge davon, aber nicht unbedingt eine notwendige Folge. Und das zeigt uns, dass wir durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetaucht worden sind, alle, die Christen geworden sind. Das ist für mich ein Hinweis, dass die Bekehrung und die Geistestaufe zusammengehören. Dass die Menschen nach Pfingsten dann den Heiligen Geist bekommen und mit dem Heiligen Geist getauft werden und erfüllt werden, wenn sie ihr Leben Jesus hinwenden. Er kommt bei der Bekehrung in ihrem Leben und erfüllt sie. Interessanterweise macht das Neue Testament nirgends den Unterschied zwischen geistgetauften Christen und noch nicht geistgetauften Christen. Es wird nirgends die Aufforderung, hey, lasst euch mit dem Heiligen Geist taufen, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Die Grundlage für ein geisterfülltes Leben ist also, dass der Heilige Geist in meinem Leben Wohnung nimmt. Und wie geschieht das? Petrus erklärt ein paar Verse weiter in Kapitel 2 in seiner Predigt, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Umkehr, Sündenvergebung und Empfang des Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes, die gehören zusammen. Und wie sieht das konkret aus, die Umkehr? Wie kann ich das machen? Ich kann zu Gott kommen in einem Gebet und sagen, ja, ich bringe mir mein selbstbezogenes Leben, alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, ich komme zu dir und ich bitte dich, dass du mein Leben regierst, Gott. Dass du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben kommst und es neu machst. dann kommt in diesem Moment der Heilige Geist und erfüllt uns. Egal, ob wir etwas spüren oder nicht, auch wie du gesagt hast. Oft konzentrieren wir uns so auf das, was wir spüren. Es ist gut, wenn wir etwas spüren, aber manchmal spüren wir nicht. Und es ist trotzdem so, dass wir uns auf Gottes Wort verlassen können. Aber es kann auch sein, dass es uns manchmal so geht wie einem Schafhirten, der war so arm, der lebte nur von heute auf morgen. Jeden Tag versucht er zu überleben. Und eines Tages kommen Spezialisten von einer Ölfirma und fragen ihn, wir denken, auf eurem Grundstück könnte es Öl geben. Dürfen wir ein paar Bohrungen machen? Und dann denkt der arme Schafhirte, ja, was kann ich verlieren? Ja, macht einfach. Und die machen tiefe Ölbohrungen und die entdecken unter der Erde ein enormen Ölvorkommen. Tonnen. Schon am ersten Tag konnten die Tonnen von Öl aufpumpen und 30 Jahre später war dieses Ölvorkommen immer noch nicht aufgebraucht. Und das ganze Öl gehörte dem armen Schafhirten. Das Öl war schon da. Er war sich dessen nur nicht bewusst. Und das Öl ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Und so kann es uns oft gehen, dass wir bei unserer Bekehrung den Heiligen Geist empfangen haben, seine Kraft, aber wir sind uns dessen nicht bewusst und wir versuchen immer noch selber uns anzustrengen, das Leben zu bewältigen und eigentlich haben wir das Öl. Und dann schenkt uns Gott Erfahrungen in unserem Leben, wo wir uns plötzlich bewusst werden, was wir alles haben in dem Heiligen Geist. Was für eine Kraft uns schon zur Verfügung steht. Und das gibt meinem Leben eine enorme Dynamik. Und für mich scheint es aus der Bibel klar zu sein, dass Bekehrung und Geistestaufe zusammengehören. Aber es gibt immer wieder Christen, die sagen, hey, aber ich habe nach der Bekehrung eine besondere Erfahrung gemacht, die wie ein Durchbruch für mein Leben war. War nicht eher das die Geistestaufe? Wie lässt sich das zusammenbringen mit den Aussagen der Bibel? Man kann es nicht einfach sagen, hey, du hast nichts erfahren. Doch. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass es mehrere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist war. Nachdem die ersten Christen das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, lesen wir ein paar Kapitel nachher in Apostelgeschichte 4, dass sie wiederum erfüllt wurden. Deshalb müssen wir davon ausgehen und diese Erfahrung als erneute Erfüllungen mit dem Heiligen Geist bezeichnen. Entsprechend fordert auch der Paulus in Epheser 5, 18 uns auf, lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ich habe mich gefragt, ja, warum immer wieder? Weil einmal und dann ist fertig, oder kann ich das wieder verlieren oder wie ist das? Und dann hat mir Gott ein Bild geschenkt von einem Segelschiff. Wisst ihr, wie es ist beim Segelschiff? Es braucht immer wieder frischer Wind in die Segel, damit das Schiff vorwärts gehen kann. Immer wieder eine neue Erfüllung. Und natürlich gibt es Zeiten, wo es ganz still ist, kein Wind weht. Und es ist auch okay so. Und es gibt dann besondere Momente, wenn der Wind ganz stark weht. Und dann gibt es große Fortschritte. Und so ist auch unser Leben als Christen mit dem Heiligen Geist etwas Dynamisches, eine Bewegung. Und immer wieder werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist und können Fortschritte im Glauben machen. Der Heilige Geist will uns vor wichtigen Entscheidungen, bei großen Aufgaben, bei einer neuen Lebensphase neu erfüllen, damit wir seine Zeugen in dieser Welt sein können. Wir lesen hier, die Jünger werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann lesen wir das, was die Menschen sagen, die sie hörten. Wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Was sind die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat? Irgendeine Ahnung? Die Auferweckung von Jesus, schon vorher der Tod, sein Opfer, das uns Rettung gebracht hat, seine Auferweckung, seine Himmelfahrt, all das haben die Jünger erfahren und die sind so überwältigt davon, dass sie sagen, hey, wir können nicht schweigen, von den wunderbaren Dingen zu reden, die Gott getan hat. Die fangen an, von Jesus zu erzählen, die fangen an, zu evangelisieren, die sind mutig geworden. Und immer wieder, wenn Menschen in der Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, fangen sie an, Zeugen von Jesus zu sein. Sie fangen an, von ihm zu erzählen. Und interessanterweise finden wir immer wieder, dass Menschen in der Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, auch in herausfordernde Situationen. auch in Leidenserfahrungen. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann bekommen wir Kraft in schwierigen Situationen, das zu tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun könnten. Oft ist es so, dass Krisen Zeiten der Ohnmacht oder der Verzweiflung Momente sind, wo uns der Heilige Geist neu erfüllen will. Kennt ihr das auch vielleicht? Du kommst am Ende deiner Grenzen, du merkst, ich mag nicht mehr. Und dann öffnest du dich für den Heiligen Geist und sagst, ja, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche diese übernatürliche Kraft in meinem Leben. Das führt dich in eine neue Abhängigkeit vom Heiligen Geist und dann kann dich der Heilige Geist neu erfüllen. Ich habe immer wieder in meinem Leben erfahren, dass der Heilige Geist mich neu erfüllt hat in Zeiten, wo ich enorm an meine Grenzen gekommen bin, in Zeiten, wo ich nicht mehr weiter wusste, in Zeiten, wo ich einfach sagen musste, ich bin völlig von dir abhängig, ich brauche dich. Und was hat das bewirkt? Was hat diese Neuerfüllung zum Beispiel gebracht? Zum Beispiel eine noch nie dagewesene Liebe für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich stand, wow, das hat der Heilige Geist geschenkt. Oder eine neue Leidenschaft von Jesus zu erzählen. Eine neue Erwartung, dass Gott heute noch Menschen rettet, heilt, wiederherstellt, befreit. Eine neue Liebe zu Jesus, ein tieferes Verständnis des Evangeliums, ein neues Überwältigtsein von Gottes Taten. Das schenkt uns den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, wir können das nicht machen. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber wir können es verhindern oder uns danach ausstrecken. Wir verhindern das, wenn wir uns dem Heiligen Geist verschließen, wenn wir seine Führung nicht zulassen, wenn wir ihm vorschreiben, was er darf und was er nicht darf, wenn wir alles nur mit unserem Verstand erklären wollen und wir sagen, nur das darf sein, das all das andere nicht. Wir verschließen uns dem Heiligen Geist, wenn wir Sachen in unserem Leben dulden, die ihn betrüben, wenn wir selber die Kontrolle über unser Leben haben wollen, wenn wir ein selbstsüchtiges Leben führen und nur unsere Ziele und unsere Wünsche verfolgen wollen. Der Heilige Geist erfüllt uns, um Zeugen von Jesus zu sein, um Jesus groß zu machen, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Wovon hängt es aber ab, wie viel Raum der Heilige Geist in uns hat? Von unserer Bereitschaft, unser Denken, Reden und Handeln an Gott auszurichten. Von unserer Bereitschaft, Platz zu machen, dass wir unser Leben aufräumen, damit Gott Platz hat in unserem Leben. Wisst ihr, der Heilige Geist ist heilig. Wisst ihr, was das bedeutet? Heilig, getrennt, ausgesondert von all dem Bösen. Und wenn der Heilige Geist in mir wohnt, will er mich immer mehr heiligen, dass ich mich immer wieder von Sachen, Gewohnheiten trenne, die unheilig sind, die ihn betrüben. Der Heilige Geist hält sich an kein Schema. Er weht, wo er will, wie er will. Aber es gibt etwas, das ihn besonders einschränkt in seinem Wirken. Und wisst ihr, was das ist? Die Angst. Und diese Angst zeigt sich in verschiedenen Formen. Angst vor dem Unberechenbaren, Angst vor Chaos, Angst so zu werden wie bestimmte Menschen, die wir als abschreckendes Beispiel vor unseren Augen haben. Angst, Neues zu wagen. Angst, zu viel von Gott zu erwarten, und dann enttäuscht zu werden. Kennt ihr das? Aber woher kommt diese Angst? Ist diese Angst von Gott? Nein, die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Angst, sondern Freiheit. Und wenn wir statt Angst zu haben, im Vertrauen auf Gott dieses neue, gute Land einnehmen, dann werden wir Gutes empfangen. Er will uns nur Gutes geben. Er selbst fordert uns auf, danach zu streben. Und das nicht als Selbstzweck, dass wir uns besser fühlen, dass wir weiß nicht, was wir Erfahrungen machen, sondern aus Liebe zu Gott, damit Gott geehrt wird in dieser Welt, damit sein Reich gebaut wird. Und aus Liebe zu Menschen, damit Menschen unsere authentische Gemeinschaft sehen und erkennen, Gott ist in unserer Mitte. Und dass sie Jesus finden. Deshalb will uns der Heilige Geist erfüllen, um diese Ziele zu verfolgen. Aber schon damals, als die ersten Christen das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, gab es verschiedene Reaktionen. Wir lesen hier, alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann können Menschen nur staunen. Wisst ihr warum? Weil dann Sachen passieren, die wir sonst nicht erklären könnten. Aber auch dann gibt es zwei Reaktionen. Es gibt Menschen, die ehrlich sind und sagen, ich will mehr verstehen. Was hat das zu bedeuten, wenn wir ehrlich sind und sagen, hey, ich will mehr verstehen, ich kann das nicht einordnen, aber ich will mehr verstehen. Und wenn wir uns auf den Weg machen und Antworten suchen in der Bibel, im Gespräch mit anderen Christen, vielleicht in einem Buch oder weiß ich was, dann kommen wir weiter im Leben. Und es gibt die andere Gruppe, die sagen, ja, die machen sich lustig, ja, was ist denn das? Und die sind komisch, die heben die Hände und was machen die für komische Sachen? Die machen sich lustig, die haben zu viel Wein getrunken. Kann man auch machen. Aber ich will dir einfach etwas sagen. Wir können den Heiligen Geist und wir können Gott nicht einfach in ein menschliches Schema pressen. Es gibt einen Bereich, der unserem menschlichen Verstand sich einfach entzieht. Wir können nicht alles erklären mit unserem Verstand. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich will auf jeden Fall zu der Gruppe von Menschen gehören, die sagen immer wieder, was hat das zu bedeuten? Gott, wie soll ich das verstehen? Ich will dich besser kennenlernen. Ich will das noch mehr erfassen, wer du bist, wie du bist. Ich will, dass du mir neue Dimensionen eröffnest. Ich will mich nicht von meinen Erfahrungen stoppen lassen. Was hat das zu bedeuten? Wenn wir das machen, dann kommen wir weiter in unserem Leben. Die folgende Geschichte kann uns helfen, unsere eigenen Bedenken und Vorurteile vielleicht zu überwinden. Philipp ist ein Teenager in der Abschlussklasse. Die letzten Prüfungen sind überstanden und der reiche Vater kommt und fragt ihn, mein Sohn, ich bin so stolz auf dich, was wünschst du dir zum Abschluss? Und der Sohn sagt, Vater, in der Garage Emil gibt es einen roten Sportwagen, den zu besitzen ist mein größter Traum. Im Gesicht des Vaters sieht man die Freude und er umarmt ihn. Ein paar Tage später kommt der Sohn mit dem Zeugnis und der Vater ist so stolz auf ihn und sagt, ich liebe dich und ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Und dann kommt der besondere Moment, er bringt das Geschenk in eine Schuhschachtel und der Sohn macht das Geschenk auf und findet darin eine Bibel. Wütend und enttäuscht lässt er die Bibel im Büro des Vaters und verschwindet. Wie kann er so etwas tun? Einige Zeit zieht er von zu Hause aus, heiratet, wird ein erfolgreicher Geschäftsmann. Es fällt ihm materiell an nichts. Aber immer wieder plagt ihn diese Erinnerung an diese Wut, an diese Bitterkeit gegenüber dem Vater. Und eines Tages sagt er, ich will wieder den Kontakt zum Vater aufnehmen. Ich will wieder zum Vater. Doch dazu kommt es nicht mehr. Am gleichen Tag empfängt er einen Brief mit der Nachricht, der Vater ist soeben gestorben. Er geht sofort nach Hause, findet alles so, wie er es zurückgelassen hat. Im Büro des Vaters findet er wieder die Bibel. Er nimmt die Bibel das erste Mal in der Hand, öffnet sie und entdeckt einen Briefumschlag mit einem Buchzeichen darin. Und darauf stand der folgende Bibelvers. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Im Umschlag findet er auch einen Schlüsselanhänger von der Garage Emil. Auf der letzten Seite liest er eine Notiz mit dem Datum des Schulabschlusses. Abholbereit. Abholbereit. Abholbereit wartet auch der Heilige Geist auf uns, bis wir ihn und seine Kraft in unserem Leben in Anspruch nehmen und sagen, ja, du bist willkommen in unserem Leben. Für mich ist der Heilige Geist für einen kostbaren und unverzichtbaren Schatz geworden. Ich will nicht ohne seine Kraft leben. Und er ist auch für dich abholbereit. Mach dich auf den Weg. Öffne dich für ihn. Er ist abholbereit. Und wenn du hier bist und Gott noch nicht kennst, dann kannst du heute sagen, ich komme zu dir und ich will, dass du mein Vater bist. Ich will dein Kind werden. schenk mir deinen Heiligen Geist, ich will aus deiner Kraft leben. Triff heute diese Entscheidung. Oder vielleicht bist du hier heute und hast viele Fragen und vielleicht Vorurteile, Bedenken. Komm heute einfach zu Gott und lege bei ihm all deine Ängste und Vorurteile und Bedenken ab und sage einfach, was hat das zu bedeuten? Ich will mehr verstehen, führe mich weiter, ich will wirklich den Heiligen Geist kennenlernen. Mach du diesen Schritt. Suche Antworten in der Bibel, im Gespräch mit anderen Leuten. Vielleicht liest du ein Buch zum Heiligen Geist, das dir hilft, weiterzukommen. Ich kann dir einige Bücher empfehlen, wo ich sehr profitiert habe. Oder manche von uns sind hier und kennen Zeiten in ihrem Leben, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und da war eine Leidenschaft für Jesus hier und eine Leidenschaft für die verlorenen Menschen und die konnte nicht schweigen. Und irgendwann ist alles lau geworden. Irgendwann spürst du, ich bin müde geworden im Glauben. Die Freude am Glauben ist nicht mehr da. Vielleicht ist heute dran, dass du Sachen aus deinem Leben aufräumst, damit der Heilige Geist mehr Raum in deinem Leben einnehmen kann. Weißt du, er ist ein Gentleman. Der kommt einfach nicht einfach mit der Tür ins Haus, sondern er wartet darauf, bis du sagst, ja, du kannst kommen, auch in diesem Bereich, auch in meiner Familie, auch in meinen Finanzen, auch in meiner Sexualität, in all den Bereichen, du bist willkommen. Er ist ein Gentleman, er zwingt uns nicht. Aber wenn wir unser Leben aufräumen, dann kann er immer mehr Platz einnehmen, Raum einnehmen und uns erfüllen und schenken, dass wir seine Kraft neu erfahren. Eine Hilfe kann es sein, dass du vielleicht mit einem Christen gerade heute das machst, dass du deine Sachen bekennst, dich davon hindern, erfüllt zu sein und dass ihr zusammen betet und sagt, ja, Herr, erfüll du mich neu mit deinem Heiligen Geist. Oder vielleicht bist du da und stehst vor großen Entscheidungen oder in einer herausfordernden Situation in deinem Leben und du fühlst dich so kraftlos und du hast den Eindruck, wie soll das gehen? Oder in deinem Dienst, in deinen Aufgaben, im Begleiten von Menschen kommst du an deinen Grenzen und machst einfach nicht mehr. Gott möchte dich mit seinem Heiligen Geist neu erfüllen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Gott sind, vor Gott, unserem Vater. Und wenn wir Gott um etwas bitten, dann können wir sicher sein, dass er uns nur Gutes schenkt. Deshalb wollen wir uns einfach öffnen für Gott. Stell einfach dein Leben Gott zur Verfügung und sag ihm, ich bin hier für dich. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Du kannst machen mit mir, was du willst. Du hast die Leitung. Öffne dich dafür. Und Gott ist ein guter Vater, er hat gute Gaben für uns. Lasst uns einfach als Kinder aufstehen, vor Gott kommen und sagen, ja, das brauche ich, schenk mir das. Ich lade euch aufzustehen und wir verbringen einfach eine Zeit vor Gott und sag ihm einfach, was du dir wünschst von Gott, was du brauchst. Und er hat uns versprochen, er will uns das schenken. Egal, ob du es spürst oder nicht. Vielleicht spürst du etwas, wie der Heilige Geist dich erfüllt, vielleicht auch nicht. Öffne dich für ihn. Vater im Himmel, wir stehen mit offenen Armen, auf offenen Händen in deiner Gegenwart und wir sind bereit, von dir zu empfangen. Du bist ein guter Vater und du möchtest uns beschenken. Und ich sage dir, ich will nicht, dass ich mich mit weniger zufrieden gebe, als mit dem, was du mir schenken willst. Ich danke dir für all deine guten Gaben. Und ich sage dir, ich brauche dich. Heiliger Geist, du bist willkommen in unserer Mitte. Wir wollen deine Kraft erfahren. Erfülle du uns neu. Ich bitte dich um Vergebung für all die Sachen, die dich betrübt haben. Für jede Angst und Vorurteile und Bedenken. Dreieiniger Gott, du bist willkommen in unserer Mitte. Erweise du deine Kraft. Vater, erfüll du uns neu mit deinem Geist. Wir brauchen deine Fülle, damit wir befähigt sind, dich in dieser Welt zu bezeugen. Schenk uns Mut. Mach uns wieder sprachfähig für diese Welt, damit wir deine Botschaft hinaustragen können, damit Menschen gerettet werden, damit deine großen Taten verkündet werden, damit Menschen deine Befreiung erleben, damit Menschen geheilt werden im Namen von Jesus. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Danke, dass du real bist. Danke, dass du in uns wohnst. Ich bin einfach überwältigt zu wissen, du, großer Gott, wohnst in mir. Dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. So ein großes Vorrecht. Das macht uns so wertvoll. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und wir sind hier da, zu empfangen. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir nie mehr allein sind. Amen.